Guten Morgen, es ist Samstag, der 14. März 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den offiziellen Lieblingspodcast des Deutschen Tankstellenverbandes, den Podcast ohne jede Preiserhöhung. Mein Name ist zwar schon wieder Paul Brandenburg, aber ich habe eine neue Nachricht für euch, nämlich die von unserer neuen App. Jeder Depp hat eine App, heißt es, und jetzt auch Paul. Pauls Podcast-App ist da. Nacktes Niveau, nacktes Geld und natürlich alle Kanäle von Trigger FM gibt es damit. Werbefrei, kostenfrei, ohne Unterbrechung, ohne Spionagesoftware und ohne alles. Ganz pur, ganz nackt, jetzt runterladen auf paulbrandenburg.com. Derzeit nur für Android im Play Store oder als APK und irgendwann dann, wenn Apple auch so weit ist mit der Revision der hochgeladenen Software, dann auch im Apple Store. Wir sagen Bescheid und ich wende mich unserer heutigen Runde zu. Aus Hamburg wieder im Haus ist Moin Moin Macher und Ex-Fernsehboss Boris Brandt. Und aus Österreich die heimliche Kommunikationsbeauftragte der Deutschen Einheitspartei, Journalistin-Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier beiden.
Moment.
Einen schönen guten Morgen.
Ich glaube, du hast es erfunden, Milena. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube
Depp.
Schon.
Ja, also die Deutsche Einheitspartei, Depp, das schreibe ich mir auf meine Fahnen. Das habe ich erfunden, ja.
Und in die Richtung geht auch meine Eröffnungsfrage an euch, denn bald ist es wieder soweit. Die Berliner Philharmoniker spielen Peter und den Wolf, eine Kinderoper, eine sogenannte, und sie haben einen ganz besonderen Märchenonkel eingeladen, da mitzuwirken und zu lesen. Ihr habt es vielleicht gelesen, ich hoffe natürlich nicht. Boris, hast du es mitbekommen, wer das sein wird in Berlin?
Ich bin unfassbar gespannt. Nein.
Nein, bitte? Du darfst gerne raten. Gib deinen Tipp ab, welche prominente Figur aus dem deutschen Kulturleben haben sie wohl diesmal benannt. Ein Tipp, es war früher mal Eckart von Hirschhausen.
Gut, jetzt habe ich gedacht, es müsste vielleicht was sein, was mit Musik zu tun hat und da ist die übelste Befürchtung natürlich Caroline Kebekus.
In gewisser Weise relativ nah dran, aber nein. Milena, dein Tipp oder hast du es gelesen?
Weder noch, weil ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, ehrlich gesagt.
Die Berliner Philharmoniker, das ist so eine
Nein, das weiß ich, die machen Peter und der Wolf und die haben einen Erzähler eingeladen. Ja. Okay, das habe ich verstanden.
Ja. Aus der deutschen Elite, kann man sagen.
Darf ich noch Campino? Campino, der hat immerhin schon mal mit King Charles gegessen. Also. Ja,
beides absolut würdige Tipps und würdige Ratungen, aber es ist der alles heile macht, Milena. Es ist tatsächlich, es ist Robert Habeck. Orchesterleiter und Dirigent Andreas Peer Kähler sagt, ich finde Robert Habeck als Person unglaublich authentisch und sympathisch. Ich kann ihn mir im Umgang mit Kindern super gut vorstellen, deswegen haben wir bei ihm angefragt und er fand die Idee klasse.
Ja. Der hat ja nicht viel zu tun.
Ja, super, klasse und irgendwie auch eine Parabel auf Deutschland. Wer also mag, die BZ berichtet und gibt gleich natürlich auch die Eröffnungszeiten dieser Oper an und die Telefonnummer, unter der man Tickets bestellen kann, der kann Robert Habeck jetzt bejubeln in Berlin. Derweil sieht es auf der Welt nicht ganz so lustig aus und wir sind ein bisschen schlauer diese Woche, was denn nun die US-Intentionen des Iran-Kriegs angeht, zumindest formal, weil das zu verstehen, was uns mitgeteilt wurde, naja, urteilt selbst. Auf X, da wird bekannt, dass Donald Trump bekannt gibt, based on what Jared Kushner told me, also basierend auf dem, was mein Schwiegersohn Jared Kushner mir gesagt hat, da dachte ich, der Iran würde uns angreifen. Marco Rubio, der US-Außenminister, gab bekannt, dass man den Iran angriff, weil Israel sicher den Iran angreifen würde. Das wusste man und man habe befürchtet, dass wenn Israel den Iran angreife, dann wäre der Gegenschlag gegen die USA schwerer zu verkraften, als würde man gleich mitschlagen. Milena, also wir sind formal ein bisschen schlauer, aber irgendwie doch viel tiefer im Chaos, oder?
Ja, wobei er auch gesagt hat, er hat nicht nur gesagt, er beruft sich auf Jared Kushner, sondern auch auf Steve Witkoff, das sind ja seine zwei Nahostberater, und auf Außenminister Rubio und auf Kriegsminister Pizek-Kekseth. Also das war ja im Grunde in einem Satz. Also es wurde geframed so nach dem Motto, dass er nur auf Jared Kushner hört. So ist es dann nicht. Ja, ich frage mich natürlich auch, ich habe zwar keine Geheimdienstinformationen, aber ich frage mich, der Iran greift die USA an? Das klingt schon ein bisschen absurd. Ich meine, klar, der Iran kann Attacken auf US-Schiffe oder auf Botschaften fahren, aber warum sollte er diese Nadelstiche erstmal aus dem Nichts heraus machen, wenn er weiß, dass der Orkan folgt? Also wäre es nur Israel, die den Iran angegriffen hätten, warum hätte der Iran jetzt unbedingt die USA noch reinziehen sollen, wenn sie, ja, nun sind sie jetzt auch dabei, aber ich glaube, das ist kompletter Bullshit und ich glaube auch nicht, dass Trump davon irgendwas glaubt. Also Trump ist der perfekte PR-Mann. Kannst du sie nicht überzeugen, dann verwirr sie. Ja, das ist das Motto. Und er beschäftigt ja mit jeden Tag mit auch gegensätzlichen Aussagen Tausende von Journalisten. Das ist eine Beschäftigungsmaßnahme. Aber es ist schon erstaunlich, was mit dem Mann gerade passiert, der sich ja vorher als Friedensengel präsentiert hat, ja, und unbedingt den Friedensnobelpreis wollte. Der hat ja jetzt auf seinem Kanal Truth Social geschrieben: Schaut, was heute mit diesen geistesgestörten Drecksäcken passiert. Sie haben 47 Jahre lang unschuldige Menschen auf der ganzen Welt getötet und jetzt töte ich als der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Sie. Welch große Ehre es ist, dies zu tun. Das ist schon verrückt. Das ist nicht der, also das ist schon eine große Umkehr, finde ich, wenn man die letzten Jahre sich angehört hat, was Trump über Kriege gesagt hat.
Und Boris, es setzt ein anderer noch eins drauf. Lindsey Graham, ein republikanischer Unterstützer, ein Kongress oder ein Senator der USA, der derzeit durch die Gegend reist und Begeisterung für Trump versprühen möchte, der gibt in den US-Medien bekannt: Ich fühle mich ganz toll, was unsere Nation angeht. Wir töten die richtigen Menschen. Trump ist mein Lieblingspräsident. Uns gehen langsam die Bomben aus. Also nicht nur die Bomben scheinen da auszugehen, oder?
Ja, auch die Lichter wahrscheinlich irgendwie in irgendeinem Überschwang. Ich muss sagen, ich fühle mich dann immer wie ein kleiner, dummer Junge, weil ich auf der einen Seite irgendwie Team Frieden bin. Das ist heute gar nicht mehr so angesagt. Auf der einen Seite, weil früher war das immer ganz schön, wenn man das gesagt hat. So, heute ist es anscheinend nicht mehr so salonfähig. Das Zweite ist, ich bin eigentlich deswegen vor allen Dingen auch ein Trump-Freund, weil er ja tatsächlich anscheinend sagt, was er denkt und einfach macht und uns nicht anlügt, sondern der sagt schon Sachen, die dann auch so passieren. Jetzt, wenn ich mir das so angucke, finde ich diesen anfänglichen, wie soll ich sagen, meine anfängliche emotionale Situation, wo ich gedacht habe, komm, das, was da passiert an Folter und Unterdrückung und hin und her, und jetzt hat Venezuela, war ich irgendwie auch noch so auf der Seite, dass man da was klären muss und wenn man es kann, dann mach halt, fand ich irgendwie cool. Jetzt natürlich, wenn es Öl regnet und der gesamte Welthandel durcheinander kommt und das alles passiert und man dann solche Kommentare hört, dann fühlt sich das schon alles gar nicht mehr so lustig an und man fühlt sich dann, also so ähnlich ehrlich gesagt, wie wenn man Milenas letzten Podcast hört, dann fühlt man sich so unwissend und doof als ganz normaler Mensch jetzt. Und ich würde so gerne mehr wissen und lernen, ob das jetzt Corona ist oder der Krieg. Aber ich glaube, es ist unglaublich schwer, da also irgendwie was Richtiges zu sagen und was Richtiges zu fühlen. Da bin ich mit meinem, ich will einfach keinen Krieg, ich will nicht, dass Menschen sterben, bin ich da relativ, wie soll ich sagen, einsam.
Die Verwirrung scheint ja auch in den USA, Entschuldigung, etwas größer zu sein, als man das so zugibt. Jetzt berichtet Axios, dass Donald Trump bekannt gibt, der Irankrieg solle wohl bald enden. Man habe die wesentlichen Ziele erreicht. Aus dem Inneren des Militärapparats heißt es, das könne durchaus noch bis September gehen. Und die Jerusalem Post berichtet, und Steffen Homburg hat das auf X bekannt gemacht bzw. weitergereicht, dass offensichtlich der Iran durch die Nachbarstaaten und Vertreter dieser Staaten gedrängt werde, Verhandlungen mit den USA einzugehen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Und das aber entschieden ablehnt, obwohl der iranische Präsident habe gesagt, dass man das erst in Erwägung ziehe, wenn die Amerikaner umfangreiche Reparationen und zukünftige Sicherheitsgarantien abgeben würden. Der Iran scheint wenig motiviert und auch in Israel scheint es durchaus Probleme zu geben, den Krieg in dieser Weise aufrechtzuerhalten. Es gibt Berichte, nicht in den staatsnahen Medien, aber doch im Netz, dass der israelische Iron Dome gewaltig leidet unter den Angriffen des Irans und durchaus schwere Schläge genommen hat. Milena.
Ja, ich meine, Israels Premier Netanyahu hat jetzt gesagt, ich kann mit Gewissheit sagen, dass das Regime ohne die Anstrengungen des iranischen Volkes nicht gestürzt werden kann. Also war auch im Grunde von vornherein klar, dass die Angriffe kein Regime-Change bringen können. Das war ja auch eines der Narrative, die verbreitet wurden. Es kursieren ja auch im Netz Bilder, die angeblich brennende Häuser, Anlagen und so aus Israel zeigen sollen. Das kann ich allerdings überhaupt nicht verifizieren. Es sind auch noch Nachtbilder. Aber natürlich stirbt die Wahrheit im Krieg zuerst. Und Trump sagt ja auch, dass alles im Iran bereits zerstört ist. Ja? Also wir haben eigentlich quasi nichts mehr, worauf wir zielen können. Dagegen spricht natürlich, dass der Iran weiter ordentlich bombardiert. Ja? Anscheinend ist jetzt auch wieder eine Rakete über der Türkei abgefangen worden. Also die Iraner scheinen noch voll volle Feuerkraft zu haben. Und das trifft sich mit dem, was ich glaube, bei Michael Lüders mal gehört habe, dass der Iran extrem aufgerüstet ist. Die sind ja nicht blöd. Die haben sich natürlich Jahrzehnte vorbereitet, auch auf diesen Tag. Die könnten noch sehr, 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 sehr lange weiter Bomben, Raketen schicken, Drohnen schicken. Ich meine, die Straße von Hormuz, da bricht jetzt gerade mal so ein bisschen der Öl- und Welthandel zusammen. Also die Lieferketten gehen kaputt. Und das war natürlich eingepreist. Das wusste man ja. Das ist ja nicht plötzlich aus dem Nichts gekommen. Der Iran hat das immer angedroht, hat das auch schon versucht und ist anscheinend auch in der Lage mit Drohnen. Hm. Also, und auch, es gibt da so, anscheinend so intelligente Minen, die man verlegt, die dann selber ein Ziel erkennen und dann eine Rakete daraufhin abschießen. Irgendwie. Ich bin jetzt kein Techniker, kein
Militärtechniker. Einfach explodieren, wenn sie in der Nähe sind, ja genau.
Nee, die schießen anscheinend was ab. Also das habe ich jedenfalls so gelesen. Und ich meine, Katar hat seine Produktion gestoppt, eine Energieproduktion. Indien reduziert seine Gaslieferungen an Industriekunden um bis zu 30%. Und Indien ist der weltweit viertgrößte LNG-Importeur. Ja? Das ist eine weltweite Krise mit Ansage. Und das werden wir natürlich spüren. Und man fragt sich, warum? Ja, und Umverteilung ist sicherlich irgendwie ein Motto. Ich meine, interessant ist, ich muss noch mal, den habe ich schon mal zitiert, den chinesischen Historiker Professor Yang, der jetzt überall auftaucht. Ja. Der hat vor den Wahlen in den USA gesagt, erstens, Trump wird die Wahlen 2024 gewinnen. Zweitens, die Vereinigten Staaten werden Krieg gegen den Iran führen. Drittens, die Vereinigten Staaten werden diesen Krieg verlieren, was die Weltordnung für immer verändern wird. Also Punkt 1 und 2 haben wir schon.
Ja, in der Tat. Und man sieht es auch an den Maßnahmen der USA, was diesen Ölpreis angeht, dass es offensichtlich nicht ganz so verläuft wie geplant. Das US-Finanzministerium hat nun am Donnerstagabend bekannt gegeben oder per Anordnung erlassen, dass die Sanktionen auf russisches Öl vorerst ausgesetzt werden. Man vermerkt sofort in der Form des Finanzministers, dass das für Russland zwar etwas mehr Geld bringe, aber nicht sonderlich schlimm sei. Tatsächlich sind es wohl um die 150 Millionen Dollar täglich, die Russland dadurch einnimmt, das Öl, das sich auf Schiffen und auf den Weltmeeren schon befindet und bisher nicht verkauft werden konnte und nun doch verkauft werden kann.
Es gibt übrigens eine Reaktion von Merz darauf, ne?
Ja.
Der hat sofort reagiert und natürlich sofort kritisiert. Das wäre nicht der richtige Zeitpunkt, Sanktionen zu lockern. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Ja, Merz scheint eine stereotype Äußerung zu energiepolitischen Dingen zu haben. Da kommen wir auch später noch zu, weil etwas Ähnliches er gerade zur Kernenergie gesagt hat. Jedenfalls wissen wir sicher, es läuft für die Amerikaner scheinbar dann doch nicht so gut, wie sie das anfangs geplant haben. Militärbeobachter aller möglichen Seiten sind sich ja einig, wie auch der von dir zitierte Professor Zhang, je länger dieser Krieg verläuft, desto schlechter für die Amerikaner. Die asynchrone Kriegsführung der Iraner mit einem insgesamt rund 1 Million starken Heer unter Waffen, 600.000 reguläre Truppen und dann viele andere Milizen sind eben in der Lage, über lange, lange Zeit die Amerikaner mit leichten oder kleineren Waffen wie Drohnen oder ähnlichem anzugreifen. Und für die Amerikaner rückt dann die Notwendigkeit immer näher, irgendwann Bodentruppen reinzuschicken, wenn man denn die Straße vorne muss irgendwie aufkriegen oder sichern möchte. Etwas, das Donald Trump sicherlich gewaltig zusätzlich innenpolitisch unter Druck setzen würde, denn beliebt ist dieser Krieg bei den Amerikanern ja nicht. Ja, beliebt.
Ich hätte noch drei kurze Sachen dazu,
ja, die mich selber
sehr bewegen, wenn die Zeit noch da ist. Und zwar, erstens finde ich spannend, dass dann Raketen einschlagen, wo man drauf liest, französische Worte drauf liest und man feststellen kann, dass viele von diesen Raketen, die da geschossen werden, aus Frankreich kommen, also die aus dem Iran geschossen werden. Weil anscheinend Frankreich in der Vergangenheit ordentliche Waffengeschäfte mit dem Iran gemacht hat. Das hat mich selber so ein bisschen verwundert. Das zweite war, dass anscheinend ja Bibi, ohne mit den Amerikanern sich abzustimmen, diese Raffinerien angegriffen hat, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, das ist wie wenn der große Bruder auf dem Schulhof aufgetaucht ist, ja, und dann man richtig sozusagen gegen seine Feinde vorgeht, ohne sie aber zu informieren. Das fand ich schon, also finde ich schon ehrlich gesagt dramatisch auch, weil es zeigt, dass es eben weit entfernt ist von unter Kontrolle. Also es ist keine, von meinem kleinen, dummen deutschen Hamburger Sicht, es ist keine große konzertierte Aktion, wo klar abgestimmt ist, was wie wo wann passiert, wenn der eine von sowas nichts weiß und dann wohl auch in der ersten Reaktion darüber nicht wirklich gepleased war. Und dann genau, er hat jetzt schon gesagt, und dann kommt noch der Merz dazu, der immer was sagt, aber doch inzwischen wissen muss, dass er gar nichts zu sagen hat und dass seine Meinung nicht gefragt ist und dass sowieso kein Mensch auf den hört.
Ja, bei restlos niemandem hat man irgendwie das Gefühl, ja, in der Tat. Also, und dann sagte ja auch noch Netanyahu, gerade kürzlich zu der ganzen Causa im israelischen Fernsehen, man werde weitermachen insgesamt, bis der Messias zurückkehre und der Tempel errichtet werde. Bekanntermaßen müsse dafür vorher etwas zerstört werden. Das kann nur die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem meinen, die dann da zerstört werden müsse. Und bekanntlich ist das die Verheißung in der jüdischen Religion, dass irgendwann der Messias zurückkehrt. Freilich hat sich Netanyahu nicht explizit festgelegt, dass das jetzt innerhalb des Kriegszeitraumes passiert, aber die Andeutung ist doch recht deutlich und auch das ist ja das Gegenteil von Deeskalation, kann man zumindest feststellen. Ja,
aber erstaunlich, das passt auch zu etwas, was Professor Jiang wieder mal gesagt hat, ja, wo ich jetzt so ein bisschen dachte. Also, aber jetzt, ich werde es mal zitieren, weil der Zusammenhang passt. Also er hat gesagt, also er erklärt, wie Geheimgesellschaften, also seine Meinung, den Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums orchestrieren, um das Projekt Groß-Israel, einen KI-Überwachungsstaat zu errichten und die Endzeit einzuleiten. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin, aber so ein bisschen passt es zu dem Spruch von Netanyahu.
Ja, in der Tat eine Theorie, die schon seit langem durch die freien Medien gar nicht nur geistert, sondern dort diskutiert wird. Professor Jiang ist übrigens auch, deswegen ist er mir schlagartig sehr sympathisch geworden, der Mann, der den Begriff prägte, Europa, das sei derzeit oder jetzt eine brennende Mülltonne.
Ja. Nur keiner tanzt drumrum.
Stimmt. Aber
zu guter Musik.
Überaus treffendes Sprachbild, würde ich sagen. Und zumindest damit hat der Mann mich überzeugt. Ja, brennende Mülltonne ist dann auch das Stichwort, das uns nach Baden-Württemberg bringt, denn am Sonntag, da haben sie in Baden-Württemberg den grünen Schwaben totgewählt. Cem Özdemir ist jetzt endlich Ministerpräsident, das wollte er immer werden, wird wohl mit der CDU koalieren müssen und ja, Milena, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich gefreut, als das Wahlergebnis draußen war, weil ich dachte, wenn es einer verdient hat, dann die Schwaben. Die haben jetzt wirklich verdient, was sie bekommen. Porsche 98% Gewinneinbruch, Mutterkonzern VW, dem geht es ja ähnlich. Es ist, BASF läuft schlecht und die wählen jetzt diejenigen, die das gemacht haben.
Du hast Mercedes vergessen.
Ja, stimmt.
Die verlagern gerade tausende Arbeitsplätze nach Ungarn, ja. Ich meine, die AfD hat sich ein bisschen selber ein Ei gelegt. Die haben ihr höchstes Ergebnis im Westen und hatten aber vorher mehr verkündet. Ergo konnten sie sich nicht so richtig freuen, ja. Aber interessant fand ich, dass gerade unter Arbeitern die AfD 37% bekommen hat. Ich meine, total crasht der SPD. Ich sag nur Entenpasteten-SPD. Was waren die 5,5%? Das ist, glaube ich, auch die Richtung, in die es dann in fast allen Ländern so gehen wird. Vielleicht nicht in Rheinland-Pfalz, da ist ja die nächste Wahl.
FDP-Niveau.
Aber richtig interessant. Ja, aber richtig interessant wird es halt bei den Landtagswahlen im Osten, ja. Also ab September. Da wird es richtig spannend und da wird es natürlich auch ein bisschen schwer für diese sogenannte Brandmauer. Ja, aber es ist schon erstaunlich, also grün-schwarz regiert Baden-Württemberg, das Land stürzt komplett ab, es ist eine neue Wahl und die Bürger wählen grün-schwarz. Also ich meine, ja, also das ist, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll.
Nee, wir haben ja Boris.
Ich habe was Feines dazu gelesen, was wirklich Feines, was ich auch nachvollziehen konnte, weil ich auch genauso fassungslos war. Ich habe dann mir erst selber zurechtgemalt, okay, der grüne Ungeist, dieses Monster Grün sozusagen, ist ja dadurch, dass Grün auf keinem einzigen Wahlplakat von Cem stand, ist das ja im Prinzip verdrängt worden. Die Leute haben da gedacht, Mensch, ein Glück kommt nur der Cem, kommen nicht die bösen Grünen irgendwie, dass das so der eine Effekt war.
Sehr clever,
Der zweite Effekt, aber, und das habe ich gelesen, und zwar bei Porsche gibt es ganze Abteilungen, die sich zusammen abgebildet haben bei LinkedIn, dass sie gemeinsam stolz drauf sind, dass sie gemeinsam grün wählen. Gemeinsam. Das sind unpolitische Menschen. Das sind Menschen, die gar keine Ahnung haben von dem, was passiert. Die scheinen nicht mal Ahnung zu haben, wie es ihrem eigenen Konzern geht und auch keine Angst zu haben, dass der ganze Schuppen untergeht. Die haben von der Technik keine Ahnung, von dieser ganzen grünen Agenda keine Ahnung, von nichts. Aber sie feiern sich dafür, und zwar gerade, weil sie sich gut fühlen wollen, obwohl sie bei Porsche arbeiten und da ihr Gehalt bekommen, feiern sich als ganze Abteilung dafür, dass sie kollektiv und gemeinschaftlich grün wählen. Das sind, wie soll man sagen, das sind so fancy, wie soll man sagen, so Klischee-Wähler oder irgendwie sowas. Und da scheint es in Baden-Württemberg einfach viele von zu geben. Ich war komplett fassungslos, aber dass man auch sich selber abbildet bei LinkedIn, völlig irre. Um sich zu feiern, um Applaus zu kriegen, und den haben sie reichlich bekommen aus ganz Deutschland und haben sich wahrscheinlich dann ganz, ganz wohl gefühlt. Und das war wie dieser Ablassbrief, okay, ich arbeite bei Porsche, bei diesem Schweineverein, der die ganze Umwelt versaut. Ja, ein Glück hat er auf die Fresse bekommen, aber ich selber bin nicht schuldig, sondern ich habe mich hier bitteschön frei gewählt sozusagen. Und dass das Irrsinnige dabei ist, ich glaube, dass die auch die Ersten sind, die, wenn es ihnen an den Kragen geht, wenn nämlich ihre feinen Marketingabteilung, weil da kommen die her, keiner von denen steht am Fließband, wenn diese Läden, diese Teile der Firmen dann durch KI oder sowas alles dicht gemacht werden, sind die, die am größten heulen werden. Und ich bin gespannt, was die dann wählen.
Weißt du, was die als nächstes machen?
Das ist ja die logische Fortsetzung.
Genau. Und die logische Fortsetzung ist, dass die Ersten sein werden, die stolz sind, wenn Porsche dann Raketen und Granaten produziert für irgendeinen grünen Krieg, dann machen die nächste Runde, dass sie sich darüber wahnsinnig freuen. Das ist doch eigentlich die logische Reihe.
Witzig ist übrigens, dass die Grüne und die CDU am stärksten bei Rentnern und Beamten abgeschnitten haben in Baden-Württemberg.
Dazu passend ist ja auch die Reaktion der Mitarbeiter des Hamburger Thalia-Theaters. Das im Prinzip, sagen wir, die Porsche-Ortsgruppe Hamburg, die dort ein Theater betreibt. Und Boris, du warst ja da, du warst ja Zeitzeuge dieser geschichtlich relevanten Ereignisse dort, als dieser inszenierte Prozess gegen die AfD am Thalia-Theater stattfand, hast dir das Ganze gegeben in voller Länge und jetzt gibt es Nachwehen, die nicht keine Erfindung sind, sondern die wirklich wohl so stattfinden und die man schwer glauben kann.
Ja, es ist mir unangenehm, dass es in Hamburg stattfindet, aber gut, es ist Theater, was soll ich sagen. Jetzt ist es, also dieses Ding hätte ja eigentlich vorbei sein können. Es hätte ja eigentlich so sein können, dass man sagt, komm, das Ding ist gelaufen, der Martenstein hat gewonnen. Ja, am Ende war das also das Beste an der ganzen Veranstaltung, war die Rede von Martenstein und das Beste war die Gesichter der Hamburger Pfannkuchen, die da saßen, wie sie reagiert haben auf die Rede von Martenstein. Dann gab es eben noch das eine oder andere hin und her. Am Ende ging es ja so aus, wenn wir uns erinnern, dass ganz knapp sozusagen, ich glaube mit 2-3 Stimmen oder so, dann gesagt worden ist, also gut, die AfD muss nicht verboten werden und irgendwie war das ja vorbei. Dann hat das Hamburger Publikum, die haben dann festgestellt, dass viele Leute ihre dummen Gesichter gezeigt haben und haben gesagt, sie möchten diese Videos jetzt bitte verbieten. Daraufhin hat das Thalia-Theater die ja auf irgendwelche anderen stumm gestellt oder auf privat gestellt. Dann haben aber andere Leute das schon längst geteilt und haben das dann auch weitergeteilt, haben das irgendwie abgefilmt oder ich weiß nicht was. Das heißt, die dummen Gesichter der Hamburger blieben weiter in der Öffentlichkeit. Und dann gab es zu große Solidaritätsentwicklung der Mitarbeiter des Thalia-Theaters, die sich jetzt natürlich voll nochmal outen und sagen, sie gehören auf jeden Fall, also die AfD muss verboten werden, das geht gar nicht. Und diese Veranstaltung war eigentlich noch nicht richtig ausgerichtet.
Ja, toll.
Und naja, aber ich meine, da sollen ja Tränen geflossen sein. Weil Rechtspopulisten auf denselben Stühlen saßen, dieselben Garderoben benutzten und das Theater Theater beschmutzt hätten.
Ich muss sagen, es sind auch Tränen geflossen. Damals, wenn man zum Beispiel Angst hatte vor Spritzen und war im Wartezimmer des Arztes, auch da sind Tränen geflossen. Und es hat leider keinen Effekt gehabt auf die Veranstaltung. Und ganz ehrlich, man kann ja, und das kann man mit ein bisschen Weihrauch vielleicht und ich weiß nicht, einem Bunsenbrenner oder so, kann man doch die Sitze wieder entweihen von dem rechten Pöbel, der
da gesessen hat. Aber es gibt da immer noch Krisensitzungen im Haus. Einzelgespräche, genau. Aktionsgruppen, Betroffenenkreise.
Das ist mein Lieblingswort, Betroffenenkreise.
Das gibt ja auch eine betroffene Betreuung. Habe ich euch den Witz erzählt, was mir da passiert ist? Und jetzt kann ich ihn erzählen, weil meine Frau hat mir da erlaubt, dass ich ihn erzählen darf. Das war das Tollste, was ich in meinem Leben an Real Comedy je erlebt habe. Und zwar haben die natürlich da in dem Betreuerkreis beim Einlass, ne, haben die alles, was irgendwie links, Vogue, anders, Minderheit ist, haben die da eingestellt. Unter anderem auch eine unglaublich nette, sympathische Person, die 1 Meter groß war. Die war nur 1 Meter groß, 1,5 vielleicht. Und die stand am Eingang des, ich kann es gar nicht ernst erzählen, die stand am Eingang des Theaters und ich ging mit meinem Kaffee da rein, den ich von draußen mitgebracht hatte. Und sie guckte mich an von unten und sagte, kleiner Hinweis. Die Getränke im Theater sind verboten. Und mir wäre fast aus dem Mund gefallen, das sehe ich doch. Das war für mich so und die war wirklich nett. Und die hat das, ich glaube, sie hat es sogar mit Absicht gemacht. Und das war diese Begegnung von politisch Korrekten auf sehr sympathische, menschliche Art und Weise. Und ich habe dann auch überlegt, darf man sowas erzählen? Ja, das darf man, weil ich davon ausgehe, sie hat das mit Absicht gesagt, kleiner Hinweis. Ansonsten war das ganze Ding, dieses Klima da, ihr macht euch keine Vorstellung, wie man sich auch gegenseitig beäugt hat. Ist der von der Seite? Ist das vielleicht ein Rechter? Könnte das sein? Und meine Frau musste ich festhalten am Sitz, die war mehrfach kurz davor aufzuspringen, ja. Und das haben natürlich die Leute um uns rum alle gemerkt. Und wir waren da, also haben wir das gemerkt. Das wurde dann auch langsam irgendwie gefährlich. Es ist so peinlich. Ich schäme mich so sehr dafür. Und mein Vater ist Bühnenschauspieler, hat bei Gründgens gelernt. Ich kenne Theater. Ich habe ein Gefühl fürs Theater. Früher waren wir alle so schön Mitte links im Theater. Und jetzt dieses Debakel, es tut mir leid.
Das ist ja im Grunde eine angebliche Linke. Und die ist definitiv krank, würde ich sagen. Pathologisch und dumm. Der einzige Sinn dieser Veranstaltung war ja, diese bösen Rechten entlarven und bloßstellen, ja. Und dann kamen dann ganz vernünftige Menschen, wie zum Beispiel der Kolumnist Martenstein, mit klugen Reden und Argumenten. Das konnte ja keiner ahnen. Und man hat halt ganz gut gemerkt, dass diese sogenannte Linke durch diese Cancel Culture der letzten Jahre ja völlig das Diskutieren verlernt hat, weil sie müssen es ja nicht mehr. Die sagen einfach, du bist rechts und mit dir rede ich nicht, ja. Und jetzt mussten sie plötzlich diskutieren, konnten es aber nicht. Zum Beispiel, als der Farus Khan da diese Polizeistatistik zitiert hat, dann hieß es einfach, das ist Bullshit. Also ich meine, ja, das ist Bullshit. Also es wurde einfach gesagt, dass er lügt, weil es nicht ins Konzept passt. Ja, also diese Entlarvung hat funktioniert, nur halt von der komplett anderen Seite. Ja, also das war die komplette Entlarvung einer völlig verrückten, selbstzerstörerischen Ideologie.
Wäre ja ein weiterer Grund gewesen, das Fass nicht nochmal aufzumachen, was ich jetzt getan habe damit. Ja, man hätte eigentlich sagen können, so PR-strategisch, gut, das versendet sich dann hoffentlich irgendwann. Aber sie setzen halt noch einen hinterher. Das ist aber vielleicht hilfreich jetzt für dich, Boris, weil als Hamburger gibt es ja immer noch eine Stadt, auf die du runterschauen kannst. Mindestens. Also Köln vielleicht auch noch, aber es gibt immer Berlin. Berlin lässt dich nicht hängen. Und in Berlin haben wir gerade mal wieder gesehen, wie nicht nur beratungs-, sondern reformresistent und überhaupt nicht sogar diskussionsresistent dieses Regime ist. Da hat nämlich Marcel Luthe mal wieder geklagt. Er kann es nicht lassen und er hat auch immer noch, ich habe mit ihm gerade kürzlich drüber gesprochen, er hat auch immer noch vor jeder Klage ein bisschen Hoffnung. Ich verstehe das zwar nicht, aber ich finde es gut, dass einer das macht und immer wieder mit den Mitteln des nicht vorhandenen Rechtsstaats zeigt, dass er weg ist, auch wenn er vielleicht Hoffnung hat, dass es anders ausgeht. Jetzt hatte Marcel Luthe sein Day in Court und hat vor dem Verwaltungsgericht Berlin nun endlich nach jahrelanger Verschleppung, vielfachem immer wieder Austausch des Vorsitzenden Richters, kurz nach dem Austausch des jetzigen Vorsitzenden Richters nun endlich seine Urteilsverkündung und es war eine Niederlage. Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden, dass die Stasi-Akte von Angela Merkel nicht freigegeben wird. Zwar ist Angela Merkel, und damit hat das Gericht dem Widerspruch der Behörde, den er vorher ausgegeben hat, widersprochen, eine Person der Zeitgeschichte, auch schon zu DDR-Zeiten gewesen, aber, und auch das wieder kein Scherz, ich muss es immer ansagen in diesem Podcast, der Vorsitzende Richter Jens Tegtmeier, der gerade noch ausgetauscht, also reingetauscht wurde, verlas dann während der Verhandlung zur Begründung des Urteils aus Angela Merkels Autobiografie und erklärte damit, ein Stasi-Verdacht sei quasi ausgeschlossen.
Ja. Ich würde dazu ganz gerne Oskar Lafontaine zitieren vom 01.06.2008 in einer deutschen Talkshow. Ich glaube, es war Anne Will, ich weiß nicht mehr. Der hat er gesagt zu einem CDU-Politiker, Sie haben eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Ist Ihnen das überhaupt klar? Frau Merkel war FDJ-Funktionärin für Propaganda und Agitation. Und er hat auch noch gesagt, die hat in Moskau studiert. Das durften nur die ganz, ganz Linientreuen, ja? Und ich meine, wenn Oskar das sagt, das ist ja unverdächtig.
Ich habe in meiner kleinen Morgensendung Spaß gemacht, dass ich aus der Biografie Erich Honecker aus meinem Leben gerne zitiere. Und ich werde das jetzt prüfen, ob da nicht dieses Beispiel Merkel sozusagen mit dem Feind hinter der Mauer, ob das nicht da drin vielleicht sogar drinsteht. Denn viele von den Dingen, die heute passieren, kann man ja in Honnys wunderbarem Buch aus meinem Leben nachlesen tatsächlich. Also unsere Demokratie, ich habe das ja schon an anderer Stelle erzählt, unsere Demokratie, dieses ganze Wort unsere Demokratie in seiner Bedeutung und in seiner Interpretation kann man in Kapitel 28 in diesem Buch, Entschuldigung, 29 in diesem Buch lesen. 28 ist das Thema Kultur im Sozialismus.
Wie spannend.
Ich kann das jetzt hier fehlerfrei, müsst ihr euch unbedingt holen, das Buch. Es ist noch frei verfügbar, im Gegensatz zu anderen Kampfbüchern in Deutschland. Und es ist sehr zu empfehlen. Es ist schwer zu lesen, das muss ich sagen. Aber wer jedes Wort nachvollziehen kann von Virologen, die sich wirklich auskennen und vor der ich riesigen Respekt habe, der wird die Erich-Honecker-Bibel in einem Rutsch durchlesen und danach genau wissen, was hier passiert in der Zukunft.
Und als hätten wir es geskriptet, berichten die Nachdenkseiten, dass die Süddeutsche Zeitung sich jetzt von X zurückzieht. Grund, ein konstruktiver öffentlicher Dialog sei nicht mehr möglich. Die Nachdenkseiten erinnern in dem Zusammenhang daran, dass die Süddeutsche Zeitung zu Zeiten der Corona-Zeit einen Beitrag veröffentlichte mit dem Titel Mehr Diktatur wagen. Ja, es ist eigentlich, es klingt wirklich so, ich bin immer wieder bei Snickling, Milena. Das hat irgendwer geskriptet. Das kann alles nicht mehr real sein.
Das, die Truman Show,
ja.
Ich meine, vielleicht ist doch kein Scheinwerfer gefallen bisher, ja. Aber das ist ganz lustig, die haben ja gesagt, ne, du hast es zitiert, aus unserer Sicht macht die Verrohung einen konstruktiven öffentlichen Dialog nicht mehr möglich. Und daraufhin hat der Account, der X-Account Evidenz, hat Grock gefragt und Grock hat gesagt, der Kanal hat nie auf Kommentare zu seinen Posts geantwortet oder Gespräche fortgeführt. Also nie, nicht ein einziges Mal.
Ja.
Ja, ich meine, wir erinnern uns, die Hetzjagd auf Hubert Aiwanger, dann hat die SZ-Führung die eigenen Mitarbeiter bespitzelt. Ich meine, spätestens seit Corona ist das im Grunde ja ein Propagandablatt, Hetze gegen Andersdenke, was die gegen Ungeimpfte gehetzt haben und deren sogenannte Wissenschaftsjournalistin hat diese Impfung propagiert, hat dann noch, ich glaube, Wissenschaftlerin des Jahres geworden. Das ist, also ja, es ist ein riesiges Schauspiel. Das Thalia-Theater könnte sich mal ein bisschen was abgucken da.
Kennt ihr eigentlich Impro-Theater? Wisst ihr, was das ist?
Ja, Improvisationstheater.
Genau, da gehen fünf, sechs Leute auf die Bühne jetzt. Hier in Hamburg gibt es das, ist ganz erfolgreich im Moment. Gerade gehen also auf die Bühne und tatsächlich, die wissen nicht vorher, was passiert. Da ist eine Regie, die sagt, pass auf, ihr spielt alle, ihr seid in einem Lebensmittelladen und kauft das und das und dann müssen die etwas machen. Und manchmal ist es unfassbar lustig und du sitzt im Publikum und denkst, das ist doch geskriptet, das kann doch gar nicht sein. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Ich glaube nicht, dass das geskriptet ist. Ich glaube, die sind wirklich alle so hohl.
Ja, wahrscheinlich
oder
schon. Das
reagieren auf, man ist ja dieses reaktive Verhalten. Ne? Dieses, es geht ja darum, es gibt ja keine Planung, sondern es wird ja immer reagiert auf irgendwas. Das sieht man ja auch in diesen hilflosen Kommentaren. Ich glaube, das ist einfach, die taumeln da einfach längs und machen Impro-Theater. Und dadurch, dass wir Eintritt bezahlt haben mit unseren Steuern jeden Tag und dass wir auch noch Eintritt bezahlen für die öffentlich-rechtlichen Medien, gucken wir uns das an und denken, ja, es ist Impro. Mensch, erstaunlich, dass das ist fast wie geskriptet, aber...
Naja, alles ist nicht Impro, ne? Alles ist nicht Impro. Wir erinnern uns an WEF, an Schwab, der sagte, wir haben unsere Leute in alle Regierungen gebracht. Und also es gibt ja so viele Sachen.
Ja.
Es ist nicht alles Impro, ne? Also nur um Merz klarzustellen,
das. Also meinst du Merz ist ein Teil, also kann man mit Friedrich, also jetzt mal einfach von dem, was wir an Performance sehen, ja, und ich bin da wirklich bereit, in jede von den großen Gedanken einzusteigen. Aber glaubt ihr wirklich, dass jemand, der. Sag mal so, eine große Planung hat, dass der auf Merz setzt?
Ja, Merz ist doch möglicherweise auch nur eine Marionette. Also Merz ist doch nicht dieser eigenständige Politiker, der von BlackRock plötzlich in die Regierung kommt, Kanzler wird und jetzt das Beste für Deutschland tut. Wir sehen es doch. Stell dir vor,
wir würden das machen. Wir würden hier die große Entwicklung planen. Wir würden doch nie so jemanden besetzen, so einen Wackelvogel. Der ja so unglücklich auch argumentiert und so unglücklich rüberkommt und der sich ja nicht mal, sag mal, on camera, ja, ich mache ja so Kameratrainings und sowas. Ich meine, das.
Aber ist doch völlig egal, ob der ein Wackeldackel ist. Es ist doch völlig egal. Er ist dort, er sagt, die Kritiker kriegen Hausdurchsuchungen. Ja. Es ist doch völlig egal. Es passiert ihm ja nichts. Er kann ja alles, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, in allen Medien. Er kann, da wird es gesagt, oh, und jetzt hat Merz wieder was gesagt und dann wird das gezeigt. Und nein, also. Es ist komplett egal, ob er fähig ist oder nicht fähig. Ich glaube, die Nichtfähigen sind leichter zu lenken.
Ja, eben, genau.
Das stimmt.
Genau, ja, der hat nichts weiter als den Wunsch, da zu sein und ist eben bereit, jedes bisschen Würde und Glaubwürdigkeit draufzugeben. Das ist Annalena Baerbock mit anderen Mitteln. Also die war ja auch schon so. Der sagt heute das, morgen das und ist ihm völlig egal, wenn ihn keiner mehr ernst nimmt. Ich meine, er wird nur als Watschenfritz, Fotzenfritz verarscht überall. Seine eigenen Leute machen sich über ihn lustig. Der hat keinerlei Autorität, aber er sitzt da eben. Pro forma hat er sie. Und ich glaube, das ist seine einzige Kompetenz. Der muss vollkommen schmerzfrei sein.
Ja, übrigens, ich habe diese Woche bei Punkt Preradovic ein Interview zu Ungarn gemacht, also einen Monat vor der Wahl, ja, mit dem Ungarn-Korrespondenten Boris Kalnoki. Und ganz interessant, ich habe ihn gefragt, gibt es eigentlich in Ungarn, weil Orban wird ja immer als so extrem autoritär geframed, ne, dass er fast schon der Diktator in Ungarn sei. Ja, gibt es dort irgendetwas wie Hausdurchsuchungen? Werden dort Menschen im Morgengrauen überfallen, weil sie kritische Posts zu Politikern posten? Da lachte der und sagt, nein, überhaupt nicht. Ja. Also wenn er befürchtet allerdings, sollte die Opposition, also die EU-freundliche Opposition gewinnen, dann könnte das eingeführt werden, weil es ja auf EU-Richtlinien beruht. Ja. Also diese Hass gegen Hass und Hetze und so weiter, DSA, das sind ja EU-Richtlinien, die Orban bislang nicht umsetzt. Und da habe ich gesagt, also Orban geht nicht gegen Leute vor, die ihn beleidigen, dann sagt er, nein. Wenn die Deutschen das lesen könnten, also das, was die Ungarn Ungarn da schimpfen und beleidigen in derbster Weise, das, da würden die mit dem Kopf schütteln. Also ich wollte nur sagen.
Ja, zum Glück können sie das nicht.
Ja, also das in dem autoritären Ungarn, ja, da gibt es sowas nicht. Klar. Da werden Bürger nicht verfolgt.
Und damit das so bleibt, geht das eben immer weiter. Das DSA, wie es heißt, wird durchgesetzt, um die Kinder zu schützen. Werden natürlich Alterskontrollen für das Internet eingeführt, weil Kinderpornografie muss verhindert werden. Und nebenbei muss man eben leider jeden bekannt machen und bloggen und plotten, der sich da im Netz bewegt. Und Boris, dein Thema der Woche ist ja auch, oder ein Thema der Woche ist, dass das ja auf allen Seiten der Medaille eigentlich läuft und eine Posse um einen Buchladen jetzt zeigt, dass die damit konsequent weitermachen und zwar in jede Richtung.
Das ist wirklich für mich, also es gibt ja so verschiedene Themen, wo ich nicht verstehe, mit welcher Selbstverständlichkeit man sowas umsetzt, aber der Skandal jetzt um drei Buchläden, die, wie soll ich sagen, Fibeln rausgeben, in denen drin steht, wie man Terroranschläge macht, wie man das Spuren verwischt und sowas alles. Mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit kriegen die Förderung für das, was sie tun. Das sieht man auch von außen schon. Da stehen auch Sachen drauf, All Cops are Bastards und sowas alles auf den Läden schon. Also Sachen, die ja, wenn man
auch
das
Deutschland verrecke umdenkt, steht auf einem.
Ja, ja, genau, Deutschland verrecke und so. Und
ist wenn man das nicht das Regierungsmotto der Deutschen Einheitspartei?
Das ist im Hintergrund. Nein, aber auf jeden Fall, stell mal vor, das wären drei die nationalsozialistische Bücherstube. So hereinspaziert. So, da würde das passieren, was da jetzt links passiert. Ich meine, was wäre hier los? 16 Sondersendungen, es wären Brennpunkte bis zum geht nichts mehr, Deutschland völlig entglitten, Kultur, wir müssen Bücher wieder verbrennen und so. Das ist, ich finde das einfach irre in seiner Skurrilität und mit welcher, und das deckt sich ja mit dem Thalia-Theater, wenn man sieht, wie, mit welcher Selbstverständlichkeit dann jetzt auch kollektiv dagegen protestiert wird, gegen die Entscheidung, dass man die nicht mehr weiter unterstützen möchte.
Tja, und auch bei unserem leidigen Dauerthema bleibt alles beim Alten. Die Umverfassungspolitik des Deutschlands Regimes treibt auch unverändert voran und mit leider unverändertem Erfolg aus deren Sicht, muss man sagen. Jetzt berichtet sogar die Schweizer NZZ, die Vorwürfe wögen schwer. In einem Jugendclub in Berlin-Neukölln soll eine 16 Jahre alte Schülerin von mehreren jungen Männern vergewaltigt und sexuell belästigt worden sein. Brisant ist, dass die staatlichen Stellen wohl zunächst nicht das Opfer, sondern die Täter schützten. So sollen die Übergriffe laut übereinstimmenden Medienberichten den Verantwortlichen in dem von der Stadt betriebenen Jugendclub, dem zuständigen Jugendamt und auch der Amtsleiter bekannt gewesen sein und dennoch handelte über Wochen niemand. Der wahrscheinliche Grund, man wollte die mutmaßlichen Täter, 8 arabischstämmige Jugendliche, nicht stigmatisieren. So Zitat NZZ. Und ähnliches geschieht auch andernorts in Deutschland. Reitschuster berichtet, vor Supermarkt, Streit in Eckernförde eskaliert, 15-Jähriger getötet, meldet der Fokus. Und wie meistens in solchen Fällen werden Ross und Reiter nicht genannt. Das Portal moin.de bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nennt aber keine Täterbeschreibung. Wie soll das gehen, fragt Reitschuster. Die Polizei muss etwas wissen, der Verdacht, sie traut sich nicht, es offen zu sagen. Es wird auf Zeit gespielt, vertuscht. Boris, das kommt einem alles irgendwie bekannt vor.
Ja, es ist, ich finde es extrem, wie soll ich sagen, es ist so schlimm, dass es so Alltag geworden ist. Und dass es keine Rezepte dagegen gibt. Das Irrsinnige ist, dass die Bild-Zeitung, vorgestern war es, glaube ich, dann abgebildet hat das Plakat der Hausordnung, was vor diesem Jugendheim hängt. Und am Ende blieb, also mir, ich habe das dann gesehen und dann liest du diesen Artikel und dann bleibt dir nur der böse Satz über, zu sagen, naja, auf der Hausordnung steht ja nicht drauf, dass Gruppenvergewaltigung, dass das verboten ist. Denn die anderen Sachen haben sie mehrfach erwähnt, da steht ja alles drauf, wie man sich zu benehmen hat. Man darf keine Schusswaffen nehmen, man darf keine Messer mitnehmen, man darf keine Drogen konsumieren, man darf sich nicht schlagen, man darf nicht rumschreien. Das steht alles auf diesem Plakat drauf. Was nicht drauf steht, ist eben, Gruppenvergewaltigung ist nicht erlaubt. Und das ist so, mich macht das so fassungslos, mit welcher Selbstverständlichkeit auch diese, sag mal, staatliche Angestellte sind das ja, mit welcher Selbstverständlichkeit sie wegen einem größeren Ideal, irgendeiner Ideologie, das einfach das Schicksal des Mädchens zum Beispiel, um das es da geht, einfach in den Müll kippen.
Ja, die 16-Jährige ist völlig egal, das interessiert die überhaupt nicht. Und das ist ja diese Ideologie und das ist ja gerade bei diesen Staatsangestellten, ja, die dann grün wählen. Und der Staat ist ja tatsächlich die Gefahr. Diese ehemalige Linke, die durch die Instanzen oder durch die Institutionen gewandert ist, die ist ja heute überall. Die durchsetzt ja alles und die stellen dann wieder nur Leute ein, die denken wie sie, ja. Und das ist, was jetzt eingezogen ist, ist eine Komplettumkehr von Ethik, Moral, Logik und Vernunft. Ja, und das macht halt auch Ideologie mit Menschen. Aber das ist so inhuman, wenn man bedenkt, ein 16-jähriges Mädchen, das vergewaltigt wurde, interessiert keine Sau beim Jugendamt. Das ist schon, ja, also das hat mich auch extrem entsetzt. Und bei dieser Geschichte noch einen Satz zu Eckernförde, wo der 15-Jährige zu Tode geprügelt wurde vor dem Supermarkt. Es gibt ja Zeugen, ja, von dem Vorfall. Also Zeugen berichten, das steht auch in jedem Artikel. Und also müssen diese Zeugen ja auch eine Täterbeschreibung geben können. Also hat die Polizei eine Täterbeschreibung, das ist ganz klar. Ruft die Bevölkerung und noch weitere Zeugen auf und die Bevölkerung zur Hilfe, geben aber nicht heraus, nach wem sie suchen. Ja, das ist schon ganz tief gesunken.
Ich würde noch einen draufsetzen wollen, was ich habe mich ja mit dem Thema so ein bisschen in meiner Sendung auch beschäftigt und habe dann einfach mal geguckt, was eigentlich der Algorithmus so macht. Und dann habe ich zum Beispiel dieses Thema Gruppenvergewaltigung, aber auch in der Gruppe sich prügeln und sowas alles, hab da solche Filmchen geguckt, die im Netz da sind. Das dauerte Minuten. Und dann habe ich hintereinander haufenweise Filmdokumente gefunden, wo ein Einzelner offensichtlich mit deutschem Hintergrund von mehreren mit eindeutig Migrationshintergrund verprügelt wird, geschubst wird und sowas alles. Ich habe einige von diesen Videos, habe ich dann auch gezeigt, hab dann immer mehr davon bekommen und ihr glaubt nicht, wie viele Videos dieser Art im Netz rumgeistern. Und ich sag mal, wenn jeder von uns, wenn wir irgendwie einen rechten Furz lassen, ja, stehst du auf der Liste, kriegst Hausbesuche und sowas alles. Diese Videos, also offensichtlich gezeigt wird, dass Menschen mit Migrationshintergrund, ich sage gar nicht mal jetzt irgendwie religiös oder so, aber die sehen eben so aus, gelesen als Migrationshintergründler, verprügeln einen einzigen deutschen Jungen. Und das sind alles, sorry to say, so Lauchkinder, wo man schon sieht, die sind Opfer, ja, Schulhofopfer. Keiner tut was. Nein, sie filmen das, sie stellen das rein und es passiert nichts. Und das Gleiche gilt, das war dann am nächsten Tag meine Erfahrung, das Gleiche gilt, bin ich mindestens genauso empört drüber, wie viele muslimische Videos es gibt von Leuten, die Muslime sind, die in gebrochenem Deutsch erzählen, wir haben hier Islamische Republik Deutschland, wir haben die Macht übernommen. Diese Videos sind überall im Netz. Wenn das jemand machen würde aus den drei nationalsozialistischen Buchläden, na Freunde, was wäre dann hier los im Land? Aber es passiert nichts. Es bleibt einfach da stehen und keiner tut was. Und wenn man nachfragt, heißt es, naja, das sind Einzelfälle und wir finden die nicht.
Es passiert doch etwas, weil die von Melina schon genannten Ex-Linken machen eben genau weiter in diese Richtung. Bild berichtet gerade, der Fall sorgte am Wochenende für viel Aufsehen. Seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan gibt es an der Josef-Beuys-Gesamtschule in Kleve eine Regel, nach der sich Kinder beim Essen ihres Pausenbrots wegdrehen sollen, weil sich ihre fastenden muslimischen Klassenkameraden daran störten. Ein Vater sagte am Montagmorgen zu Bild, dass an der Josef-Beuys-Gesamtschule 629 der 934 Schüler mit Migrationshintergrund, der Vater sagte, dass an der Josef-Beuys-Gesamtschule mehr Rücksicht auf ausländische Schüler genommen wird. Das betreffe auch das Essen. Mein Sohn liebt Schweineschnitzel, aber das bekommt er hier natürlich kaum. Also es passiert schon was, aber eben in die falsche Richtung.
Tja, aber immerhin, nicht-muslimische Kinder dürfen noch in der Schule essen. Man muss auch mal die guten Nachrichten nach vorne bringen.
Aber nur kein Schwein und erst ab 17 Uhr und nur mit dem Rücken zu. Aber sie dürfen.
Bitte, ja. Ja, du musst, immer findest du irgendein Haar in der Suppe. Aber was auch sehr schön ist, News hat einen Bericht über das Arbeitsamt in Dortmund, das jetzt zu einem Fastenbrechen eingeladen hat, finanziert vom Steuerzahler mit einem pompösen Luxusbuffet in der Kantinenhalle. Das Buffet ist wirklich geil. Also ich habe die Fotos gesehen. Ja. Also in der Kantinenhalle der Agentur für Arbeit. Die hat an diesem Tag ihre Neueröffnung gefeiert, ne? Und dann haben sie es absichtlich aufs Fastenbrechen gesehen, weil es war eine öffentliche Veranstaltung und es waren auch viele Kunden eingeladen und für die, also des Arbeitsamtes, und für die gab es dann auch Kinderbetreuung. Also damit die sich richtig auf dieses Buffet konzentrieren konnten. Ja?
Aber auf die Auszahlung dieser Gelder, die bekommen, da war kein Fastensiegel sozusagen drauf. Da wurde nicht gefastet, sondern wurde ausgeschüttet, oder?
Das haben die schon bei der Gelegenheit gleich mitgenommen. Also die sind dann hin zum Buffet, haben ihr Geld mitgenommen, haben dann erstmal einen Dispens gekriegt, dass sie die nächsten Monate erstmal nicht kommen müssen, um sich da einzuchecken und dann irgendwann später mal wieder. Ja, und das Ganze, aber ihr könnt euch ja alle beruhigen, weil das zahlen ja nicht wir, das zahlt ja der Steuerzahler. Ja, das ist ja Habecksche Logik, da muss sich niemand jetzt Gedanken machen, dass das irgendwie sein Geld sein könnte. Und was das Geld in Deutschland angeht, und damit sind wir wie immer am Ende dieser Sendung und auch am Ende dessen, was wir da beschreiben, da sagten wir ja schon eingangs, es sieht eben weiterhin nicht gut aus. Porsche minus 98% Gewinn, bei Volkswagen, da sank der Nettogewinn satte 44,3% im Jahr 2025 und langsam scheint sogar Uschi von der Lügen irgendwie nicht mehr ganz ignorieren zu können, dass man vielleicht einen Fehler gemacht habe. Reitschuster schreibt, wie man allseits vernehmen konnte, hat sich die Präsidentin der EU-Kommission, die sich mehr und mehr für die Kaiserin des Heiligen Europäischen Reiches hält, für eine Neubewertung der Atomenergie ausgesprochen. Die Abkehr von der Atomkraft bereite ihr Unbehagen und sie erklärte, ich glaube, dass es für Europa ein strategischer Fehler war, einer zuverlässigen, bezahlbaren Quelle für emissionsarmen Strom den Rücken zu kehren. Potzblitz. Er ist aber der Auffassung, schob dann BlackRock-Kanzler Fritz Merz hinterher, die Abkehr von der Atomkraft sei ein Fehler gewesen. Daran könne man aber jetzt nichts mehr ändern, Zitat, weil die deutsche Bundesregierung zuvor entschieden habe, aus der Kernenergie auszusteigen. So ist es, Milena. Ja. Also ihr Untertanen, ihr Insassen, haltet den
Mund. Ich habe gesagt, gibt nicht mehr, also gibt nicht mehr. Ne? So einfach ist das in Deutschland. Aber ich möchte noch mal kurz einen Satz zur Autoindustrie sagen. Wie gesagt, also Mercedes ist gerade dabei, tausende Arbeitsplätze nach Ungarn zu verlagern. BMW produziert da bereits die Schlüsseltechnik für E-Autos. Es kommen auch aus anderen europäischen Ländern dort, also Firmen der Autoindustrie hin, um zu produzieren. Und ich habe ja gerade erzählt, dass ich dieses Ungarn-Interview diese Woche hatte. Und der Boris Kalinowski hat gesagt, Ungarn macht alles für die Investoren. Also wenn der Mercedes-Chef ein Problem hat, vielleicht muss eine neue Straße gebaut werden, ja, zu diesem Werk, ja, dann ruft er den Handelsminister in Ungarn an und das Problem wird gelöst, ja. Die tun alles für ihre Investoren. Die haben ein Konzept, die Ungarn. Alles, was wir selber machen können, das machen wir lieber selbst. Also, wenn du jetzt als Supermarkt nach Ungarn kommst, dann musst du schon ein bisschen was abdrücken. Das wollen die nicht so, weil das können wir ja irgendwie selber. Aber alles, was wir nicht selber machen, Autos, Forschung und so weiter, alles das ist willkommen und wird perfekt unterstützt, ja. Und darum gehen die nach Ungarn. Und jetzt guck doch mal, was ist passiert, wenn Mercedes Wirtschaftsminister Reiche, also der Mercedes-Boss Wirtschaftsminister Reiche anruft und sagt, wir brauchen eine neue Straße. Ich meine, der kommt ja nicht mal dadurch. Das sind Millionen Anträge, die er ausfüllen muss, ja. Die Bürokratie, dann wird alles versucht werden, diese Straße zu verhindern. Von Linken, Grünen oder weiß der Teufel was. Also eine Straße in Deutschland wird Mercedes nie gebaut bekommen. In Ungarn, so jedenfalls mein Gast, reicht ein Telefonanruf.
Das ist natürlich alles nur wieder Hass und Hetze, die Preradovic da verbreitet, weil natürlich tut die Regierung was. Apollo News vermeldet, die Unionsfraktion hat nun endlich was getan und ist nicht mehr gegen Steuererhöhung. Nun findet sie ein Konzept von Spitzensteuersätzen um 49%, das ginge in die richtige Richtung, so lässt sie sich zitieren. Und die Regierung, die handelt auch anlässlich der hohen Benzinpreise und der immer steigenden Benzinpreise, da schiebt sie jetzt einen Riegel vor, der Deutschlandfunk vermeldet. Die Regierung wolle das Modell aus Österreich einführen, und zwar so schnell wie möglich, damit ab sofort nur noch einmal am Tag Preiserhöhungen stattfinden können. Boris, die halten ihre Insassen wirklich für total verblödet.
Ja, absolut. Also was Unfug von der Leyen verbreitet, muss man sagen, das hat ja auch noch nie irgendwo zu irgendwelchen Erfolgen geführt. Und wenn man sich dann anguckt, dass jetzt so in ganz Europa irgendwie das Klima schlechter wird und alle sagen, Mensch, das kann doch nicht jetzt das Ende sein und so, dann sagt sie, okay, stellt sich hin, sagt, na, das war damals ein Irrtum. Ich sag mal, da haben ja alle möglichen Leute mitgemacht, Konsequenzen hin und her wird gar nicht drüber geredet. Wenn wir in unser eigenes kleines Land gucken, aktuelle Zahl von heute, alle 20 Minuten geht in Deutschland eine Firma pleite. Alle 20 Minuten. So. Und dann kommt die Wirtschaftsministerin an und hat tatsächlich, und ich würde gerne diese Formel kennen, das war ja früher in Mathe immer so, ne? A Quadrat plus 2ab und so. Da würde ich gerne die Formel kennen, die in irgendeiner Form irgendwas an dem Problem für den Verbraucher, für das Volk ändert, wenn man nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen darf. Man darf sie immer senken, gar kein Problem. Das ist die freie Marktwirtschaft, aber ansonsten eben nur einmal am Tag erhöhen. Das kann man sich überhaupt nicht ausdenken.
Die Österreicher haben es auch
auch. Jeder mit Gehirn macht doch einfach morgens schön teuer. Ja. Fertig.
Aber wir in Österreich haben keine zwei vor dem Benzinpreis, wollte ich nur sagen.
Ne? Okay, das kommt.
Also die sind, nein, bei uns sind die noch auch teurer geworden, aber noch wesentlich günstiger. Aber was ich jetzt im MoMA gesehen habe, da musste ich wirklich herzlich lachen, weil es wird jetzt versucht, den gesamten Wirtschaftsabsturz Deutschlands dem Iran-Krieg in die Schuhe zu schieben. Ja.
Von Dulia
gestern Ayali? Clemens Fuest, der Staatsökonom, war im ARD-MoMA und hat gesagt, also wenn das mit dem Krieg, also das, da haben wir jetzt schon von unserem wir haben ja einen Wirtschaftsaufschwung von 1%, ich weiß nicht, wo er den hernimmt. Ja. Davon haben wir 0,2% haben wir dann wahrscheinlich jetzt schon verloren durch den Iran-Krieg. Und wenn der noch länger dauert, dann kann das zum Desaster führen. Und das ist ja alles so absurd, also wer das glaubt. Ich meine, Emanuel Böminghaus, der ja immer sehr gute, der alle Blätter liest, von die mit Wirtschaft zu tun haben und das dann auf Ex mit uns teilt, der sagt, die deutsche Industrie brennt jetzt lichterloh, Auftragseinbruch von 11,1% schockiert selbst Ökonomen und die Welt spricht von Zahlen, die nichts für schwache Nerven sind. Und wann sind die Zahlen rausgekommen? Im Januar, ja? Also weit vor diesem Iran-Krieg, ja? Also ja, sie verarschen uns auf allen Ecken und Enden, aber sie versuchen immer, also erst war Putin schuld und jetzt ist wahlweise der Iran oder Trump schuld. Aber ja. Es ist sonst nichts anderes schuld. Und das heißt für mich auch, sie werden nichts tun, um das zu ändern. Weil es sind ja die anderen schuld, also kann man ja nichts ändern.
Nee, sie machen genau mit dem weiter, was wir hier auch seit Jahren ansagen und auch Norbert Hering immer wieder schon in Aussicht gestellt hat. Und der berichtet jetzt auf X in seinem Blog, dass bei der eben von China oder von chinesischen Konzernen erworbenen Elektrohandelskette Mediamarkt Saturn jetzt still und heimlich eingeführt wurde, dass alle Barkäufe ab 900 Euro nur getätigt werden können, wenn der Kunde sich mit Name und Adresse registriert. Das
ja,
sei
Moment,
so,
Moment. Hm? Nee, das ist angeblich von Apple. Apple will das, laut Mediamarkt Saturn will Apple das so. Ah. Also ich bin nicht sicher, ob man es den Chinesen um die Ohren hauen kann, weil Hering schreibt, ich habe mir das nämlich auch rausgeschrieben. Ne? Hm. Ich fand das auch sehr spannend. Eine schlüssige Begründung für dieses Verlangen hat der für 900 Euro etwas kaufen wollte, es nicht bekommen, berichtete er, nur dass es um Betrugsprävention ginge und der Hersteller Apple das so verlange.
Ein wichtiger Zusatzpunkt. Vielen Dank für die Einschränkung. Ja, aber es ist angekündigt, war es jedenfalls, beziehungsweise das etwas, wovor ja auch Norbert Hering immer wieder warnte, die zunehmende Kontrolle des Verbrauchers eben auch bei solchen alltäglichen Käufen, von Bargeldgrenzen mal ganz zu schweigen, das schreitet voran. Was Wirtschaftsreformen angeht, ja, not so much. Aber wir haben ja noch nächste Woche, ein bisschen Hoffnung bleibt immer noch. Bis dahin muss ich nur leider das sagen, was ich schon viel zu oft sagen musste. Unsere Freiheit, die bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Blackrock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Eine Revolution für unser Grundgesetz. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Boris Brandt und Milena Preradovic. Das war Nummer 233 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Einen spenderherzlichen Dank und euch allen ein schönes Wochenende.